Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. In Stuttgart wurde am Abend das Spoken Arts Festival mit einer 20er-Jahre-Revue eröffnet. Mit dabei auch die Schauspielerin Merit Becker. Und wir sind gegen Ende unserer Sendung mit ihr zum Gespräch verabredet. Außerdem sprechen wir über Memes zwischen Protest und Propaganda im Krieg in der Ukraine. Und wir berichten von einer Tagung über deutsche Behörden in der Nazizeit. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Mittel für die auswärtige Kulturpolitik würden erhöht. Und jetzt wird immer klarer, dass diese Mittel gekürzt werden, zum Beispiel beim Goethe-Institut oder beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und das bedeutet, dass Kulturprojekte nicht wie geplant stattfinden können, dass der Austausch auch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deutlich eingeschränkt wird. Und das in einer Zeit, in der jedem politisch verantwortlich denkenden Menschen ja klar ist, wie wichtig internationale kulturelle und wissenschaftspolitische Beziehungen sind. Wie kann das sein? Wer drückt da auf die Budgetbremse und welche Folgen hat das? Darüber möchte ich mit Laura Kraft sprechen. Die Literaturwissenschaftlerin ist grüne Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Frau Kraft, guten Abend.
Guten Abend.
Die Kürzungen werden Auswirkungen auf den internationalen Wissenschaftsaustausch haben. Haben Sie da schon Vorstellungen, was da konkret vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat?
Ja, also wir sehen natürlich, wenn jetzt die Kürzungen anstehen, dass es gerade zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt kommt. Denn wir sehen gerade in diesen Zeiten, dass internationale Beziehungen gestärkt werden müssen. Das gehört zu einer wertebasierten Außenpolitik dazu, dass wir auch auf der kulturellen und auch der akademischen Ebene zusammenarbeiten, dass internationaler Austausch enorm wichtig ist. Wissenschaft lebt vom Dialog, Wissenschaft lebt von Zusammenarbeit. Und damit stärken wir natürlich auch Bänder in andere Kulturkreise und in andere Länder. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass wir die internationalen Kooperationen stärken müssen und hier nicht kürzen dürfen. Ich glaube, da sind sich eigentlich alle einig.
Und das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Ich möchte auch daraus mal zitieren. Dort steht auf Seite 23, wir verteidigen Wissenschaftsfreiheit im In- und Ausland, stärken Schutzprogramme und werden die Internationalisierungsstrategie im Dialog weiterentwickeln. Was ist denn davon bereits eingelöst? Gibt es denn Schutzprogramme bereits, die gestärkt wurden?
Wir haben gesehen, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat im Februar, dass sehr schnell reagiert werden konnte. Und das konnte natürlich nur geschehen, weil wir auch schon so lange mit zum Beispiel DAAD, aber auch über Goethe-Institut oder Alexander von Humboldt-Stiftung zusammengearbeitet haben und da auch eben schon stabile Brücken, internationale Brücken gebaut worden sind. Und da konnte ganz schnell reagiert werden. Das hat der DAAD auch gemacht. Es ging auch darum, Stipendien anzubieten für ukrainische Studierende und auch WissenschaftlerInnen, die geflüchtet sind, aber zum Beispiel auch da zu sein für russische Studierende und WissenschaftlerInnen, die eben fliehen mussten. Und da haben die Zahnräder sehr schnell ineinander gegriffen. Und da sehen wir einfach, welchen Wert das Ganze hat. Und wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, dass wir eben einen Aufwuchs um 3% wollen. Und jetzt gerade stehen Kürzungen ins Haus. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was eigentlich beabsichtigt war. Da stößt man in der Breite auf großes Unverständnis und auch große Enttäuschung. Das kann ich nachvollziehen. Und ich kann nur von meiner Seite aus sagen, dass wir auch in den Haushaltsverhandlungen, wo wir gerade noch drinstecken für das Jahr 2023, dass wir da jetzt alles geben, dass diese Kürzungen nicht stattfinden.
Sie haben jetzt die Brennpunkte genannt, Ukraine, Russland. Ich möchte einen weiteren Brennpunkt nennen, den Iran. Es ist ja schwierig für das Goethe-Institut und auch für das DAAD im Iran zu arbeiten. Ein Goethe-Institut dort, gibt es nicht nur Kooperationspartner im Land. Wäre das denn eine Lösung, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch aus dem Iran die Einreise nach Deutschland zu erleichtern, zum Beispiel durch ein Visum, das einfacher zu bekommen ist?
Ich glaube, da müssen wir genau schauen, wie wir das umsetzen. Aber letzten Endes ist es wichtig, dass wir uns auch solidarisch zeigen und dass wir uns zum Beispiel auch einsetzen für WissenschaftlerInnen, die zum Beispiel verfolgt werden, die ja Schutz brauchen, dass wir uns hier einsetzen. Das hat sich ja auch schon bewährt im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da haben wir auch gesehen, dass es funktioniert und dass wir auch sehr viel Unterstützung seitens der deutschen Hochschulen bekommen, die ja für sich auch ja großartige Ideen geschaffen haben und großartige Angebote geschaffen haben, um dann eben verfolgte Studierende, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzunehmen. Ich glaube, für den Iran sollten wir auch darüber nachdenken und schauen, wie wir da unterstützen können. Aber was natürlich wichtig ist, dass wir auch Solidarität zeigen, denn das ist gerade eine große Bewegung, die da stattfindet. Wir sehen, dass Frauen für ihre Rechte auf die Straße gehen. Und was ich hier nochmal besonders bemerkenswert finde, es gehen nicht nur Frauen für ihre Rechte auf die Straße, sondern es gehen auch Männer mit für Frauenrechte auf die Straße. Das ist großartig und braucht viel Solidarität.
Solidarität ist ein abstrakter Begriff. Wie kann das denn konkret dann auch aussehen, so eine Hilfe? Haben Sie da Vorstellungen? Welche Hebel gibt es denn da?
Ich kann das gerade jetzt ja nicht in Stein meißeln, weil ich das natürlich nicht allein entscheide. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auch hier nachdenken könnten, zum Beispiel über Soforthilfestipendien, wie es das auch bei dem Ukraine-Krieg zum Beispiel gab. Oder ja, dass man auch entsprechend andere Programme vielleicht aufsetzt und dann nochmal schaut, wie kann man Schutzprogramme auch nochmal aufgleisen, vielleicht auch für den Iran. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, von dem ich sagen kann, dass es jetzt ganz konkret ansteht, also zumindest nicht für meinen Fachbereich. Aber natürlich sollten wir darüber nachdenken und wir sollten auch schauen. Und ich werde da auch mit den entsprechenden Fachpolitikerinnen nochmal drüber sprechen, was wir tun können.
Sie haben das Stichwort wertebasierte Außenpolitik schon genannt, Frau Kraft natürlich. Verfolgt denn die grüne Außenministerin eine anders akzentuierte Politik als ihre Vorgänger, gerade auch in Bezug auf die Kultur- und Wissenschaftspolitik?
Ich denke ja, weil Annalena Baerbock den Begriff feministische Außenpolitik ja mit aufgesetzt hat und jetzt auch prägt. Und der wird, glaube ich, manchmal nicht wirklich verstanden, was da eigentlich hintersteht. Aber ich finde, das, was jetzt im Iran passiert, wenn wir uns da solidarisch zeigen und solche Bewegungen unterstützen, zeigen wir eigentlich, was dahinter steckt. Und auch in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine. Also es zeigt einfach, dass wir uns ja mit Werten auseinandersetzen müssen, dass wir schauen müssen, wie wir auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten, international. Und das ist viele Aspekte sind, die letzten Endes dazugehören zu einer wertebasierten Außenpolitik, nämlich auch Rechte zu stärken, zum Beispiel auch Rechte von Frauen zu stärken und da auch hinzuschauen, was passiert da eigentlich gerade, wie können wir das unterstützen oder wie können wir auch Schutz anbieten, wo müssen wir da sein, wo müssen wir Solidarität zeigen.
Kürzungen in der auswärtigen Kulturpolitik und die Folgen unter anderem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Laura Kraft war das. Die Literaturwissenschaftlerin ist grüne Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Ausschuss Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung. Frau Kraft, Dankeschön.
Dankeschön.
Es gibt zeithistorische Fragen, die sind so komplex, dass es viele Jahre dauert, bis sie wissenschaftlich beantwortet werden können. Die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit zum Beispiel, sie ist spät in Gang gekommen mit weit verzweigten Einzelforschungen. Und jetzt kann ein großer Themenkomplex abgeschlossen werden. Eine Abschlusstagung ist angekündigt zum Thema die zentralen deutschen Behörden und der Nationalsozialismus. Organisiert haben diese Tagung in der Berliner Akademie der Künste das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, ZFF, und das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, IFZ. Über den ersten der beiden Tagungstage wird nun Jürgen König berichten. Herr König, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Ein umfassendes Thema, ein hochkarätig besetzte Tagung. Was für ein Projekt ist das denn, das jetzt zum Abschluss kommt?
Es ist ein Projektverbund. Was hier auf dieser Abschlusstagung von den genannten Institutionen präsentiert wird, das sind 10 voneinander unabhängige universitäre Forschungsprojekte, gefördert von der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt. Corona-bedingt dauerten die Arbeiten länger, nämlich 6 Jahre. Diese Arbeiten zur Frage, wie sind die Ministerien und Behörden der jungen Bundesrepublik ab 49 mit der NS-Vergangenheit, mit den Vorgängerbehörden und Institutionen dieser NS-Zeit, wie sind sie damit umgegangen? Welche Brüche, welche Kontinuitäten hat es gegeben? Das heißt, dieses Großprojekt stellt noch einmal die ganz große Frage, nämlich inwieweit die, sagen wir, formale Entnazifizierung, die es ja gegeben hat, sich dann auch tatsächlich in politisches Handeln übersetzen ließ.
Stichwort Kontinuität, Herr König. Welche Beispiele gab es denn da?
Also um eines vorwegzunehmen, die Momente harter, bewusst herbeigeführter Brüche, diese Momente waren so zahlreich, nicht Kontinuitäten, aber waren dafür, wohin man sieht an der Tagesordnung. Dieser Eindruck entstand heute ein ums andere Mal. Ein Beispiel, das Bundesvertriebenenministerium, damals eingerichtet, um rund 8,5 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge in die Bundesrepublik aufzunehmen, einzugliedern, muss man sagen. Dazu referierte heute der Historiker Jan Ruhkopf und er beschrieb ein Ministerium, das es so ja zur NS-Zeit natürlich noch nicht gegeben hatte, also musste man neues Personal rekrutieren. Gebraucht wurden unter anderem Fachleute für Raumplanung, also fragte man herum und landete ziemlich schnell bei just den Experten, die in den Jahren zuvor daran gearbeitet hatten, die völkischen Lebensraumfantasien der Nazis umzusetzen. Mhm. Also dieses ganze expansionistische Raummodell. Dies als ein Beispiel für personelle Kontinuitäten. Oder auch im Denken änderte sich oft genug nichts. Im Bundesvertriebenenministerium fühlte man sich zwar für Vertriebene und Flüchtlinge zuständig, und war es ja auch, nicht aber für jüdische, sogenannte Displaced Persons. Und das hat man auch ausdrücklich hervorgehoben. Zitiert wurde heute aus einem Ministeriumsbrief, da hieß es, die, Zitat, Vermischung von Volkstümern habe doch zu unterbleiben. Also ein nach wie vor völkisch definiertes Ordnungskonzept, ganz wie bei den Nazis.
Thema heute bei der Tagung waren auch Klerus und Ärzte. Wie passen diese Berufe denn zum Thema Behörde?
Na, es ging einfach darauf zu schauen, wie sich die Ärzteschaft, wie sich die Kirche in dieser Übergangsphase verhalten haben. Dazu referierten die Historiker Jan Wille und Benedikt Kemper und auch sie schilderten eigentlich ein großes Kontinuum. Bei der katholischen Kirche, nur um sie ging es, da bildete allein schon der Papst dieses Kontinuum, Pius XII., Papst von 1939 bis 1958. Und er hatte 1933, also zuvor, das sogenannte Reichskonkordat ausgehandelt. Das war ein Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Ein Vertrag, der im Wesentlichen schon in den 20er Jahren entworfen worden war. Die Nazis fügten eigentlich nur einen Passus hinzu, nämlich den der Konfessionsschule, also dass die konfessionelle Schule zur Regelschule wird. Damit konnte sich der Nazistaat über die Länder hinwegsetzen. Und nach dem Krieg tat die katholische Kirche sehr viel, um die, sagen wir, juristische Öffentlichkeit von der Gültigkeit dieses Reichskonkordats zu überzeugen und mit Erfolg. Die junge Bundesrepublik hat das auch mit diesem Nazi-Passus übernommen und der gilt noch heute als ein völkerrechtlicher Vertrag, der er ja ist. Und genau wie die Kirche früh schon versuchte, sagen wir, strategisch Einfluss zu nehmen, so auch die Ärzteschaft, die neben den offiziellen Kontakten früh schon so inoffizielle Netzwerke aufbaute, die Öffentlichkeit mobilisiert und umgekehrt suchte auch das Bundesinnenministerium früh schon Kontakte zu Ärztevertretern. So wurden auch zum Beispiel frühere Lagerärzte mehr oder weniger bedenkenlos von den Ministerien eingestellt.
Jenseits von Behörden und Verwaltungsstrukturen ist ja auch immer das Verhalten Einzelner interessant und aufschlussreich. Wie hat man sich denn mit dem Gefühl, als belastet angesehen zu werden, wie hat man sich denn damit arrangiert, wie hat man sich da entzogen? Kann man da so etwas wie Muster ausmachen?
Ja, kann man, indem man sich vor allem auf diesen Expertenstatus berufen hat. Also das klang heute immer wieder an, der spielte eine große Rolle, wer, sagen wir, in der NS-Zeit als Arzt, als Wissenschaftler, als Techniker gearbeitet hatte, der lebte später schon in der Regel mit dem Selbstverständnis, ein unpolitischer Experte gewesen zu sein und noch zu sein, ein intellektueller Techniker, wie es heute hieß. Und Identitätsprobleme, auch das klang heute immer wieder an, hätten sich daraus in den allerseltensten Fällen nur ergeben. Und umgekehrt wurde auch in den Behörden die berufliche Herkunft dieser Mitarbeiter nur äußerst selten thematisiert. Vor allem schlicht aus einem Grund, gerade dieses Expertenwissen und Expertenkönnen, das wurde dringend gebraucht. Insofern, und sagen wir alles zusammengenommen, eine enorme Kontinuität mit Spuren, die sich bis in die 70er Jahre noch ziehen. Morgen geht es auf der Tagung unter anderem um das Bundeskanzleramt in seinen Anfängen. Und diese Tagung in der Akademie der Künste in Berlin, sie wird auch gestreamt. Um 9:30 geht es los. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ist ausgesprochen interessant.
Die zentralen deutschen Behörden und der Nationalsozialismus, die Abschlusstagung in der Berliner Akademie der Künste. Heute der erste Tagungstag. Jürgen König hat uns davon berichtet. Dankeschön.
Gern.
Memes, das sind kleine, kurze, pointierte Inhalte im Internet, die dort ein Eigenleben führen. Fotografien oder Animationen, Filme, auch Texte oder Audios. Sie können zum Marketing eingesetzt werden oder auch als Propagandamittel. Ein Meme ist ein Internetkulturphänomen. Die Kunsthistorikerin Verena Straub von der TU Dresden forscht zur Wirkung von Memes. Sie ist Projektleiterin des DFG-Projekts Bildproteste in den sozialen Medien. Und sie wird im Rahmen einer Ringvorlesung an der Humboldt-Universität in Berlin in einem Vortrag darlegen, wie Memes im Ukraine-Krieg funktionieren. Frau Straub, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Lassen Sie uns mal ganz konkret über das Doge-Meme sprechen. Es ist in der Szene sehr bekannt und kommt in einer speziellen Variante oder man könnte auch sagen in einer speziellen Mutation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vor. Was stellt denn dieses Meme dar?
Das Meme ist ja eines, was schon seit dem Sommer eigentlich viral geht, aber immer noch nach wie vor ganz oft in den sozialen Medien auftaucht. Und im Wesentlichen ist darauf erstmal dieser typische, fast schon ikonisch gewordene, goldbraune, sogenannte Shiba Inu-Hund zu sehen. der dann eben auf unzähligen Photoshop-Montagen auftaucht, die eben nun auch für den ukrainischen Widerstand Partei ergreifen und zum Protest aufrufen. Also meist wird der Hund dabei in verschiedenen Militäruniformen gezeigt, auf Photoshop-Montagen oder eben auch in Videos.
Also ein ursprünglich japanischer Hund, der führt sein eigenes Leben im ukrainischen Krieg?
Genau, man kann sagen, dass er da eine politische Umdeutung erfahren hat. Also dieses Doge-Meme ist ja schon vor vielen Jahren zu einem bekannten Meme geworden und ja, führt da sein Unwesen in unterschiedlichsten Kontexten, meist eben auch ganz unpolitischen Kontexten, und wurde eben seit Juni oder Juli vor allem im Ukraine-Krieg mobilisiert.
Kann man denn sagen, dass dieser Hund es irgendwie schafft, eine politische Botschaft auch zu transportieren?
Also der Hund wurde erstmals von einer Gruppe angeeignet, die sich NAFO nennt. Das steht für North Atlantic Fellows Organization, womit natürlich auf die NATO angespielt wird. Und diese Gruppe imaginiert sich im Grunde als Verteidigungsbündnis der digitalen Welt, deren erklärtes Ziel ist es, gegen russische Propaganda im Netz vorzugehen. Und das tun sie, indem sie zum Beispiel prorussische Accounts regelrecht mit Memes bombardieren. Unter anderem eben auch mit diesem Hundememe, das mittlerweile eben zu einem Symbol der ukrainischen Verteidigung geworden ist.
Haben Sie denn eine Erklärung, warum gerade dieser Doge-Meme sich so erfolgreich und so schnell verbreitet?
Ich denke, generell ist es natürlich immer effektiv, auf einen Meme-Trend aufzusteigen, der schon eine gewisse Verbreitung im Netz erfahren hat, wie es eben bei diesem Beispiel auch der Fall ist. Deshalb denke ich, ist das auch der Grund, warum sich dieses spezielle Meme so verbreitet hat. Interessant ist vielleicht auch, dass sogar der ukrainische Verteidigungsminister mit einem T-Shirt abgelichtet wurde, auf dem dieses Meme zu sehen ist, was einmal mehr zeigt natürlich, wie Memes eben nicht nur in der Online-Welt bleiben, sondern auch Einzug in das Kriegsgeschehen vor Ort finden.
Erklären Sie uns doch, Frau Straub, wie es überhaupt so Memes entstehen. Ist das eher zufällig im Netz oder werden die von irgendjemand mit Kalkül platziert?
Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Und oftmals ist es gar nicht so einfach, genau nachzuvollziehen, wann genau das erste Meme eines ganzen Meme-Netzwerks entstanden ist. Ich denke mal, in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich so eine dezentrale Verbreitung. Aber gerade im Kontext des Ukraine-Russland-Kriegs wurden auch Beispiele öffentlich, wo es durchaus so eine Art propagandistische Lenkung von oben gab. Also dass Memes sozusagen immer nur als Graswurzelbewegung von unten entstehen, das kann man mittlerweile sicherlich nicht mehr so sagen. Also die werden durchaus teilweise auch ganz strategisch, kann man sagen, von oben als Mittel der Propaganda eingesetzt.
Jetzt gibt es ja in dem Krieg auch Memes, die von den Russen als Propaganda-Meme gedacht und eingesetzt wurden und von den Ukrainern gewissermaßen umgedreht, umgedeutet wurden. Wie funktioniert denn so etwas?
Ein Beispiel wäre ein ganzes Cluster an Memes, das sich um den Buchstaben Z herausgebildet hat. Also wenn Sie sich erinnern, kurz nach Ausbruch des Krieges wurden ja Fotografien verbreitet, die russische Militärfahrzeuge zeigten, auf denen das Z als Militärsymbol zu sehen war. Ja. Und auf der einen Seite waren die sozialen Medien voll mit Memes, die sich über das amateurhafte, dilettantische Aussehen dieser Militärvans lustig gemacht haben. Also es gab viele Photoshop-Memes, die Vergleiche zu Scooby-Doo herstellten zum Beispiel oder Satirefahrzeuge verbreiteten, in dem etwa Smart-Autos mit dem Z bepinselt wurden. Und andererseits wurde das Z eben aber auch für prorussische Memes vereinnahmt und als Zeichen der Unterstützung von Putins Krieg auf Autos angebracht. Also auf Twitter waren dann etwa ganze Autokorsos zu sehen, die das Z affirmativ zur Schau stellten. Aber auch unter TikTokern verbreitete sich das Z, also in Form von Tanzmemes, in die dann das Z als Fingergeste sozusagen eingeführt wurde. Und diese pro-russischen TikTok-Memes wurden dann aber eben auch wieder von pro-ukrainischen Usern umgedeutet, die sich dann wiederum über diese offenbar geskripteten Propaganda-Memes lustig gemacht haben.
Also ein ziemlich spezielles Phänomen insgesamt, diese ganzen Memes und auch so, wie Sie es schildern, so konkret. Frau Straub, Emojis in Ihrer Bildersprache, die sind ja einfach und ganz eindeutig, die versteht man sofort. Wie ist das denn bei Memes? Braucht man da spezielle Kenntnisse und Erfahrung? Kann man das lernen, Memes zu lesen?
Das kann man sicherlich lernen. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, dass man sich mit der Meme-Kultur vertraut macht, weil das natürlich ein ganz eigener Kosmos ist, den man erstmal entschlüsseln lernen muss. Oftmals bestehen Memes aus unterschiedlichen Ebenen, also aus Verschachtelungen von Memes in Memes, die dann auch wieder teilweise ironisch gebrochen werden. Also ich glaube, da steht ganz viel Meme-Literacy im Hintergrund, um Memes richtig lesen zu können. Und ich denke, der Vergleich oder die Gegenüberstellung zu Emojis ist ganz gut, weil man bei Memes eben gerade sagen kann, dass die Ambivalenz eine ganz große Rolle spielt. Also Memes, und das will ich eben in meinem Forschungsprojekt auch nachvollziehen, sind eben nicht eindeutig in ihrer Bedeutung, sondern können ganz oft umgedeutet werden, wechseln ihre politische Stoßrichtung und sind insofern ja hochgradig unkontrollierbar.
Memes sind ja oft humoristisch, sie sind Verwandte von Karikaturen, könnte man sagen. Besteht denn dadurch die Gefahr, dass solche im Krieg eingesetzten Memes die Brutalität des Geschehens irgendwie auch verharmlosen?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Einwand. Und gerade zu Beginn des Krieges wurde genau darüber heftig diskutiert. Also ob es ethisch vertretbar ist, Solidarität ausgerechnet mithilfe lustiger Bilder zu bezeugen und ob das das Leid derjenigen, die tatsächlich vom Krieg betroffen sind, nicht abwertet. Häufig lautet eben auch der Vorwurf an Memes, dass sie eben reiner Clicktivism oder Feel-Good-Activism seien. Also ein Aktivismus, der eigentlich außer dem eigenen Wohlgefühl keinen Einfluss auf politische Prozesse hat. Und teilweise, denke ich, kann man sicherlich sagen, dass Memes da so eine Art Stellvertreterfunktion einnehmen oder vielleicht auch als Ersatzhandlungen für politische Teilhabe zu betrachten sind. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass so eine generelle Abwertung zu kurz greift und das politische Potenzial von Memes, das sie ja trotz allem haben, nicht ernst genug nimmt.
Ein faszinierend vielschichtiges Thema, die Memification des Krieges, visuelle Taktiken zwischen Protestpropaganda und ironischer Subversion. Das ist der Titel Ihres Vortrages, Frau Straub, im Rahmen einer Ringvorlesung an der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach antisemitischen Äußerungen von Kanye West hat der Sportartikelhersteller Adidas die Zusammenarbeit mit dem US-Rapper beendet. Das Unternehmen dulde keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede, heißt es in einer Mitteilung von Adidas in Herzogenaurach. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, begrüßte den Schritt und sagte, es sei eine überfällige Maßnahme.
Es hat fast ein bisschen lange gedauert. Wenn es jetzt dazu kommt, ist es deshalb auch wichtig, weil Adidas mit seiner eigenen NS-Vergangenheit, die er ja wirklich für mich glaubhaft aufgearbeitet hat, zeigen muss, dass es auch ernst gemeint war. Alles andere wäre sonst eine Farce. Diese Trennung ist zwingend und dringend notwendig.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Adidas teilte mit, man stoppe die Produktion von Artikeln der Marke Yeezy sowie alle Zahlungen an den auch als je bekannten Rapper und seine Firmen. Zuvor hatte bereits das Modelabel Balenciaga die Zusammenarbeit mit Kanye West eingestellt. Der Ernst-Franz-Vogelmann-Preis für Skulptur geht 2023 an den für seine rätselhaften Labyrinthe und Rauminstallationen bekannten Künstler Gregor Schneider. Schneider schaue hinter die Fassade der Dinge und erfinde die Begriffe von Bildhauerei und Installation neu, so die Jury in Heilbronn. Der 53-Jährige wurde bekannt, als er für die Kunstbiennale 2001 mehrere Räume seines Elternhauses von Mönchengladbach nach Venedig brachte und dort als Kunstobjekt in den deutschen Pavillon einbaute. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert und wird seit 2008 in unregelmäßigen Abständen verliehen. Smash ist das Jugendwort des Jahres 2022. Der Begriff erhielt in einem Online-Wahlverfahren unter Jugendlichen 43% der Stimmen, teilte der Langenscheid-Verlag mit. Was Smash bedeutet, erklärte Deutschlandfunk-Kulturredakteurin Kati Obermann in unserem Programm.
Smash bedeutet im wortwörtlichen Sinn zerschmettern oder zerschlagen, aber darum geht es natürlich jetzt nicht, sondern es geht um die jugendsprachliche Bedeutung und die erklärt uns die Langenscheid-Redaktion folgendermaßen, ich zitiere: Umgangssprachlich hat sich der Begriff für eine Umschreibung des Geschlechtsakts etabliert. Das kommt nicht von ungefähr. Es gibt nämlich ein Frage-Antwort-Spiel, das Smash or Pass heißt und bei dem man sich ähnlich wie beim Flaschendrehen gegenseitig abfragt, ob man mit bestimmten Personen schlafen würde. Smash bedeutet ja, Pass bedeutet nein, danke.
Auf Platz 2 der Jugendwort des Jahreswahl landete mit 33% der Stimmen bodenlos, was mies oder schlecht meint. Der Macher, der Dinge ohne Zögern umsetzt, erreichte den 3. Platz. Die Wahl liegt laut Langenscheid seit 2020 komplett in den Händen der Jugendlichen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Am Sonntag haben eine Frau und ein Mann der Klimaprotestgruppe Letzte Generation im Potsdamer Barberini-Museum Kartoffelbrei gegen ein Bild des Impressionisten Claude Monet geworfen. Damit zwar wegen der Verglasung am Gemälde keinen Schaden angerichtet, allerdings am Rahmen und an der Wand drumherum. Eine spektakuläre Aktion, über die nicht nur viel berichtet wurde, sondern die auch zu Diskussionen geführt hat, ob und wenn ja, wie Museen vor solchen Attacken geschützt werden. Da stehen viele Ideen und Vorschläge im Raum. Sie bringen, was sie bringen, das hören wir jetzt in einer Recherche von Elena Gorgis.
Die meisten Museumsleiterinnen und Leiter sind sich einig, was das Ziel der Klimaaktivisten ist.
Ich glaube, in erster Linie geht es um Aufmerksamkeit.
Maximale Aufmerksamkeit, ganz klar.
Ich würde sagen, es ist eine billige Form, Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber damit garantiert keine Sympathie für das Anliegen, um das es geht.
Volle Aufmerksamkeit haben die Umweltschützer bekommen. Aber ob daraus wirkungsvoller Protest entsteht, sei gesellschaftlich noch nicht ausdiskutiert, meint Bernhard Marz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.
In den Kreisen, in denen wir die Kunst lieben und schätzen, unterwegs sind, gibt es ein eminentes Befremden darüber, mit welcher Ignoranz Kunstwerke gefährdet werden.
Bernhard Marz glaubt, dass die Angriffe auf Kunstwerke den Klimaprotesten eher schaden als nützen. Museen seien grundsätzlich gesellschaftliche Plattformen, die viel Aufmerksamkeit für Diskurse oder bestimmte Themen bekommen, sagt Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums in Hannover. Kunstwerke seien die Achillesferse einer Gesellschaft.
Das ist eigentlich fast wie mit Kindern. Ich glaube, auch Kinder sind so ein ganz sensibler Punkt. Wenn sie irgendwas mit Kindern machen, dann haben sie sofort die Weltöffentlichkeit auf der Matte. Und bei der Kunst ist es auch ein bisschen so, die ist eben auch völlig wehrlos. Und ja, sowas erzeugt schon immer große Empathie oder dann eben auch ein großes Aufsehen.
Die Museen sind auch deshalb so verwundbar, weil es wenig Möglichkeiten gibt, die Sicherheit zu erhöhen.
Unsere Restauratoren haben jetzt Klebelösungsmittel vorrätig, sodass wir da relativ schnell reagieren könnten.
Ein pragmatischer Ansatz, den das Sprengel-Museum da verfolgt. Natürlich gehört zum Sicherheitsrepertoire auch, dass größere Taschen, Jacken und Mäntel standardmäßig nicht mit ins Museum dürfen. Das Museum Barberini, dessen Getreideschober von Monet jüngstes Opfer der Klimaaktivisten war, hat Taschenkontrollen eingeführt. Viele Häuser denken darüber zumindest nach und schulen ihr Aufsichtspersonal. Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und damit Chef der staatlichen Museen zu Berlin, bittet Besucher um Mithilfe, wenn sie auffälliges Verhalten beobachten. Der nächste Schritt wären Kontrollen, ähnlich wie am Flughafen. Große Museen wie zum Beispiel der Louvre haben die schon längst. In Deutschland schrecken Museumsleiter davor aber noch zurück. Nicht nur wegen der Kostenfrage. Hermann Patzinger?
Wir müssen uns schon noch die Frage stellen, was Museen sind. Sollen es Hochsicherheitsfakte sein, wo Panzerglas vor jedem Kunstwerk steht? Meine Museen leben von dem Konsens zwischen Gesellschaft und eben dem Museum und dass man gegenseitig sich respektiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Gut. Das sollte man nicht ohne weiteres aufgeben.
Auch im Louvre in Paris oder in den Uffizien in Florenz konnten strenge Taschenkontrollen Angriffe auf Kunstwerke bisher nicht ganz verhindern.
Ich glaube, dass wir das ganze Thema nicht über Sicherheitsfragen, sondern über Moral und Ethik verhandeln müssen,
gibt Kunsthistoriker Bernhard Marz zu bedenken. Zum Glück ist bisher kein Kunstwerk dauerhaft beschädigt worden, auch weil sich die Umweltaktivistinnen und Aktivisten genau solche Gemälde ausgesucht haben, die durch Glas geschützt waren. Ist Glas also die Lösung, um Gemälde vor Kartoffelbrei und Tomatensuppe zu schützen?
Naja, das kann man nicht machen. Das ist einfach nicht durchführbar, dass man sämtliche Kunstwerke, sämtliche Gemälde in einer Gemäldegalerie hinter Glas stellt. Dann muss man sich im Klaren sein, dann verändern sich unsere Museen.
Für Hermann Patzinger ist es nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine ästhetische Frage. Auch ein transparenter Schutzfilm, ein zusätzlicher Anstrich auf der Leinwand, sei keine Lösung. Ölgemälde haben zwar in der Regel diesen sogenannten Firnis, aber der ist schon integraler Teil des Kunstwerks, erklärt Pia Müller-Tamm, Direktorin der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Die Haltung sei, so wenig Eingriffe ins Original wie nur möglich.
Und eine zusätzliche Schicht, die sich verbindet mit der gefirnisten Malschicht, das wäre ein Eingriff, den würde man nicht vertreten können.
Die Museumsdirektorinnen und Direktoren haben durchaus Sympathie für das Anliegen der Umweltschützer, nicht aber für die Art des Protests. Für die Museen sei das Thema Klimawandel schon lange kein Fremdwort mehr. Alle verweisen auf ihre Ausstellungen, in denen die Faszination für die Natur und der Erhalt unseres Lebensraums schon lange künstlerisch und kuratorisch verhandelt würden.
Ideen und Vorschläge zum Schutz von Kunstwerken. Eine Recherche war das von Elena Gorgis.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dieses System ist versteinert. Wenn der Druck steigt, zerspringt es. Das sagt die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi im Süddeutschen Interview über den Iran. Sie sieht in den gegenwärtigen Demonstrationen den Beginn einer Revolution. Soziale Dynamiken lassen sich nur schwer prognostizieren, meint sie, man kann nur Vermutungen anstellen. Ihre ist, dass am Ende ein säkularer, demokratischer Staat stehen wird. Von der Politik im Westen fordert sie nicht nur Worte, sondern Handeln. Ansonsten bekräftigt sie, jede Art von Aufmerksamkeit für die Demonstrationen ist gut für die Menschen im Iran. Shirin Ebadi musste ihr Heimatland 2009 verlassen. Seitdem lebt sie in London. Für das, was sich dort derzeit politisch abspielt, fehlen allmählich selbst den Feuilletons die Worte. Ja, es scheint nicht einmal mehr ganz klar, was da wie wirklich ist. Immerhin scheint so viel gerade festzustehen, dass es wieder einen Premierminister gibt. Wer ist Rishi Sunak? Fragt Gina Thomas in der FAZ und spart in ihrer Antwort nicht mit historischen Vergleichen. In Großbritannien ist Sunaks historische Ernennung als Obama-Moment bezeichnet worden, obgleich fortbestehende Missstände im Verhältnis zu den ethnischen Minderheiten ebenso hervorgehoben werden wie Kritik an Rishi Sunaks privilegierter Ausbildung und seinem durch die Heirat mit einer Milliardärstochter erworbenen Reichtum geübt wird. Gina Thomas sieht Sunak dagegen als Begünstigten eines musterhaften Werdegangs einer migrantischen Familie, die sich von unten hochgearbeitet hat. In dieser Hinsicht, meint sie, habe er mehr gemeinsam mit Margaret Thatchers Aufstieg aus dem kleinbürgerlichen Milieu des väterlichen Eckladens. Zum Vorvorgänger setzt sie nach, Boris Johnson, der aus der Karibik zurückgekehrt ist wie Napoleon aus Elba, bildete sich ein, die Befehlsrolle wiederzuerlangen und Sunak den Hiwi spielen zu lassen. Stattdessen hat Johnson sein Waterloo erlebt. Dass es irgendwann eine Netflix-Serie mit dem Titel Ten, wahlweise Downing Street, geben wird, lässt sich kaum vermeiden. Vielleicht gleich nach der letzten Staffel von The Crown, die demnächst anläuft. Schon jetzt hagelt es Kritik. Tenor, es sei zu viel erfunden. Gefordert wird, das berichtet David Steinitz in der Süddeutschen, Netflix solle für jede Episode einen Disclaimer setzen und darauf hinweisen, dass es sich um eine Fiktionalisierung handle. Besonnene Gemüter, so Steinitz, fragen sich nun vollkommen zu Recht, geht's noch? Ein Grund für die Forderung, versucht Steinitz eine Erklärung, dürfte sein, dass die Briten gerade in einer Realität leben, bei der man stark versucht ist, sie mit dem Warnhinweis zu versehen, dass es sich leider nicht um Fiktion handelt. Hinzu kommt die kollektive Trauer um die reale Queen, während die Netflix-Queen gerade wieder Anlauf nimmt und die Premierministerin schon wieder aus dem Amt geflogen ist, in dem sie noch gar nicht richtig angekommen war, während ihr Nachfolger Dinge sagt wie, das zitiert wiederum die FAZ, der gesamte Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in dem wohlhabenden ländlichen Wahlkreis in Yorkshire, den er seit 2015 vertritt, bestehe aus ihm und seiner Frau. Die Süddeutsche weist außerdem darauf hin, dass die Klickquoten von The Crown kurz nach dem echten Tod der echten Queen um 800% stiegen. Angesichts des Fiktionswarnhinweises von Netflix wähnt sich David Steinitz in einer Realsatire und vermutet demnächst Warnhinweise in Reklamheftchen, dass es sich bei Shakespeares Richard III. Nicht um eine vom Monarchen autorisierte Biografie handelt. Man mache sich, meint er, noch ein bisschen mehr Sorgen als sowieso schon um die Realität, die so konfus geworden ist, dass man den Unterschied zur Fiktion erklären muss. In diesem Fall liege die Schuld aber nicht an Netflix, sondern zum Beispiel bei den vergangenen 2 bis 5 britischen Premierministerinnen und Ministern, die dafür gesorgt haben, dass die Grenzen zwischen Realität und Tragikomödie sich auflösen. To be continued, droht David Steinitz am Ende. Na gut. Wir versuchen, dran zu bleiben.
Wörter flüstern oder brüllen, mit Wörtern die Liebe gestehen oder einen Krieg erklären, mit Wörtern spielen, reimen, singen. Die Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksform rund um das gesprochene Wort ist Thema des Spoken Arts Festival in Stuttgart. Ein Festival für Sprache, Musik und Tanz. Am Abend wurde es im Theaterhaus Stuttgart eröffnet mit einer 20er-Jahre-Revue. Mit auf der Bühne bis vor wenigen Minuten stand auch die Schauspielerin Merit Becker. Ich freue mich, dass sie jetzt am Telefon ist. Ich glaube, Sie können mich hören, Frau Becker. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Sie können mich gerne Merit nennen. Hallo.
Guten Abend. Prima, dass das klappt. Sie sind noch im Rausch der Aufführung. Trotzdem eine Frage natürlich mal.
Ich sitze auf der Bühne und es ist so lustig, weil ich jetzt gerade das über die Queen gehört habe. Völliger Break in meinem Leben. Und ich sitze auf der Bühne. Es wird unten noch abgebaut. Hier sind noch Instrumente am Laufen. Wollte ich nur sagen.
Interessant, so eine kleine Reportage zwischendurch eingeschoben.
Es war ja keiner da von Ihnen, jetzt habe ich gedacht, ich mache einfach mal Sportreporter-mäßig.
Sehr gut.
Also das Jahr 20 wurde überholt von dem Jahr 21, so viel sei verraten.
Ja, was Sie ja jetzt erlebt haben oder an dem Sie auch mitgewirkt haben, eine 20er-Jahre-Revue, was haben Sie denn mit den Wörtern, mit den Worten gemacht? Haben Sie gespielt, gesungen, deklamiert?
Ich habe alles gemacht. Alles, was nicht bei drei vor Bäume ist. Ich habe gesungen, ich habe gesägt, ich habe gesprochen, ich habe, was habe ich noch gemacht?
Getanzt?
Spiel gespielt, aber auf einer Kugel balanciert, doch ein bisschen getanzt auch. Und ganz viele andere bezaubernde Menschen um mich rum auch. Die haben auch noch musiziert, also verschiedene Instrumente gespielt. Also wir haben eigentlich alles dabei gehabt, was man sich wünschen kann.
Ich habe verstanden, Sie haben gesägt. War das richtig oder habe ich Sie
das
da falsch verstanden?
Also es war meine singende Säge, die war dabei und die hat gesägt. Ganz zauberhaft hat sie gesägt. Die ist Franzose, die heißt Frédéric und spricht ganz wunderbar Französisch und sägt das halt.
Wie finden Sie denn diese Idee, ein Spoken Arts Festival zu veranstalten? Also ein Festival, in dem es eigentlich immer ums gesprochene Wort geht.
Also heute ging es auch ganz viel um Musik. Ich weiß nicht, ob es ums gesprochene Wort. Ich glaube, der Inhalt ist das, was Phase ist irgendwie. Und das finde ich natürlich sehr schön. Also ich kann ja nur für heute Abend reden, nicht für das ganze Festival. Da müssten Sie jetzt den Festivalleiter ans Telefon holen. Kann ich auch machen. Aber jetzt, wenn ich so da bin, dann muss ich jetzt über den heutigen Abend berichten. Und das war halt 20er Jahre. Und da waren natürlich wahnsinnig tolle Texte und wahnsinnig tolle Leute, die da Sachen neu überdacht haben. Ganz neue Formen von Gedichtformen, Reimformen, wie man mit Wörtern und Musik umgeht, gedacht haben. Also auch musikalisch neu. Und alles war ja irgendwie im Umbruch in den berühmten 20er Jahren, die eigentlich von 27 bis 33 ungefähr gehen. Und bis dann die Nazi-Arschlöcher kamen und alles ermordet haben und den Grund und Boden gestampft haben. Und man kann halt aus diesen Texten so viel Sachen ziehen, die für uns heutzutage, also die erstmal weiter erzählenswert sind, weil sie so toll waren und die für uns einfach wieder wahnsinnig relevant sind, weil wir sind wieder in den 20er Jahren und wenn wir nicht aufpassen, passiert halt Scheiße und wenn wir es gut machen, dann haben wir es halt schöner.
Also Aufbrüche, Umbrüche nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in den 20er Jahren, eine hochpolitische Zeit insgesamt. Also das hat Sie sicherlich besonders animiert, auch damit zu machen.
Ja, also ich mag diese Texte und diese Zeit sehr gerne, was die Kunst angeht. Und Say Their Names ist halt das weiterzuerzählen und weiterzutragen, was sie gemacht haben, weil es so toll war, ist einfach ein Geschenk, dass man das machen darf.
Merit Becker, in den 20er Jahren hat sich auch ein neues Frauenbild entwickelt. Frauen haben sich neue Freiheiten erkämpft, sich mit neuem Selbstbewusstsein auch präsentiert. War das heute Abend auch irgendwie Thema in der Revue?
Ja, absolut. Und wir haben natürlich auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel, also jetzt ja auch, dass der rückläufig ist, gerade zur Zeit. Ne, also Frauen sollen plötzlich nicht mehr abtreiben dürfen in Amerika und in anderen Ländern auch. Und im Iran ist gerade eine Revolution zugange und daraufhin haben wir auch hingewiesen, dass man das unterstützen kann, weil man es unterstützen muss, damit sie, weil sie können sterben oder sie können frei sein und da kann man halt was zutun. Und so kann man das immer in die Gegenwart ziehen. Also das ist halt, ja, das ist auch ein Geschenk, dass das möglich ist. Und es war total toll, das Publikum hat das wunderbar zelebriert und aufgenommen. Es war ganz, ganz ein schöner Abend.
Da wollte ich natürlich auch danach fragen. Also da springt gleich ein Funke über. Also man kapiert auch als Zuschauerin, als Zuschauer die 20er Jahre, 19. 20. Jahrhundert und die 20er, 21. Jahrhundert. Das gehört irgendwie zusammen?
Sagen Sie das bitte nochmal, Entschuldigung. Jetzt konnte ich nicht folgen. Ich hing bei Zuschauerinnen, weil ich habe gedacht, ZuschauerInnen, es ist doch schön mit dem Gendern, das haben wir neu erworben. Jetzt können wir alle mit ins Boot holen.
Also diese Brücke zwischen diesen 100 Jahren, das hat funktioniert. Das haben die ZuschauerInnen sofort begriffen.
Ja, voll, haben sie begriffen und abgefeiert und auch ohne, ohne erhobenen Zeigefinger. Ja. Es hat einfach viel Freude gemacht und war ein großes Fest hier.
So wie es ist, bleibt...
Schade, dass Sie nicht dabei waren, aber jetzt kann man ja nochmal, es läuft ja noch.
Ja, aber ich bin ja neugierig und deswegen frage ich Sie ja auch, Mary Becker.
Ja, das finde ich schön.
So wie es ist, bleibt es nicht. Das ist der Titel der Revue, ein Zitat von Bertolt Brecht. Den Spruch, den kann man ja auch auf das Jahr 2022 übertragen. So wie es ist, bleibt es nicht. Das kann ein Versprechen sein oder eine Warnung. Eine ambivalente Zeit, damals und heute. Kann man das so sehen?
Ja, absolut. Absolut. Brecht hat recht.
Brecht hat recht.
Ja.
Und was sehen Sie eher? Eine Sorge oder also eine Warnung in diesem Spruch oder ein Versprechen? Eine Besserung. Ein Versprechen ist ja immer eine Verbesserung.
Ja, also ich bin natürlich voller Hoffnung. Sonst würde es mich, glaube ich, gar nicht mehr geben. Und das will ich weitertragen. Und deswegen muss man halt am Ball bleiben und mit Freude. Und weil jeder Einzelne kann was tun. Und dann kann es vielleicht funktionieren. Hoffentlich. Wir haben so viel zu retten in dieser Welt. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne was tut, dann klappt das auch.
Lassen Sie uns doch noch mal kurz über die Aufführung heute Abend sprechen. Sie haben gesagt, so ein bisschen beschrieben, was Sie da alles gemacht haben. Das ist ja nicht nur Konzentration am Abend selber, sondern das ist ja auch Proben, das ist ja auch Training. Also jonglieren, das geht ja nicht einfach so.
Nee, also jonglieren habe ich nicht. Das habe ich
aber
nicht
auf einem Ball?
Auf einem Ball gelaufen.
Na, das ist eine Art von Fußjonglage.
Ja, Balance ist das, genau. Eine Fußjonglage, das ist auch schön.
Ist mir gerade so eingefallen.
Das ist richtig. Nee, genau. Ja, nee, natürlich. Also natürlich ist es irgendwie, aber es macht ja auch Spaß. Ich bin so eine Art Reprisenclown. Und wenn man das dann alles irgendwie vorzaubern darf und dann mit so tollen KollegInnen irgendwie hier rumtrollen darf, das ist wirklich toll.
Wir haben ja selten die Gelegenheit, hier in Fazit so ganz, ganz unmittelbar nach einer Aufführung mit einer Künstlerin zu sprechen. Wie erleben Sie jetzt die nächsten Minuten, Stunden vielleicht? Wie lange brauchen Sie, um dann sich wieder von diesen 20er Jahren runterzukommen? Ja. Oder in der Gegenwart wieder anzukommen?
Wir haben jetzt ungefähr gefühlt 24 Stunden durchgerödelt irgendwie, und weil das natürlich sehr schnell geht, dass man das zusammenbaut und dann macht und so. Und dann gehe ich aber mit meinem kleinen Hund mal um die Häuser
Ecke.
Und so und ein Bierchen drauf, und dann ist langsam fährt das Ding wieder runter, und dann purzel ich halt ins nächste Projekt. So ist es.
Die Eröffnung
des... Augen auf bei der Berufswahl. Und hier geht's weiter mit dem Festival, genau.
Und hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Die Eröffnung des Spoken Arts Festivals in Stuttgart bis kommenden Montag dauert es. Heute zum Auftakt also eine 20er-Jahre-Revue, mit dabei die Schauspielerin Merit Becker. Sie war live aus Stuttgart zugeschaltet. Ich danke Ihnen, Frau Becker. Guten Abend.
Ich danke Ihnen auch, Merit. Guten Abend. Dankeschön. Vielen
Und
Dank.
Und das war unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.